Ich wusste nicht, was trans ist oder wie, dass es andere Möglichkeiten von dem gibt, wie es dir so vorgelebt wird. Ich habe gedacht, ich muss viel Geld machen und Fußballprofi werden und meine Mutter versorgen. Das war so ein sehr, sehr starkes Narrativ.
Hallo, herzlich willkommen bei Bin ich süß-sauer? Ich bin Songun und ich rede mit queeren asiatischen Menschen in Deutschland über unser Leben, Herausforderungen und Träumen. Es ist so lange her, dass ich die letzte Folge aufgenommen hatte, denn bin Endspurt reingegangen für meine Doktorarbeit und die habe ich letzte Woche abgegeben und ich habe auch, ja, mir einen Winterschlaf gegönnt, aber jetzt mit dieser Folge starte ich wieder meinen Podcast erneut. Auch während der Pause haben einige von euch diesen Podcast auf Steady unterstützt und dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Wenn ihr diesen Podcast gern hört und unterstützen möchtet, könnt ihr dies mit einem Abo auf Steady tun. Den Link findet ihr unten in dem Textfeld. Natürlich freue ich mich auch sehr auf eure Rückmeldungen und Empfehlungen. Ich hoffe, dass es euch gut geht, dass ihr gut ins neue Jahr gekommen seid und auch mit neuen Ideen und neuen Plänen das Jahr durchgestartet habt. Heute ist jemand bei uns und ich glaube, diese Person ist für genau diesen Neustart meines Podcasts und auch das neue Jahr genau die richtige Person. Darf ich euch vorstellen? Kuso ist bei uns. Hallo, Kuso.
Hey, vielen Dank für die Einladung und dass ich hier sein darf.
Na, ich freue mich, dass ich endlich, muss ich sagen, in meinem Podcast mit dir reden kann.
Ja, ich freue mich mega und wir haben auch jetzt kurz vorher drüber gesprochen und ja, du warst schon super nett in der Wertschätzung meiner Arbeit gegenüber und ich weiß, bei mir läuft so Arbeit immer über so Vertrauenssachen und ich weiß, dass du Steven kennst. Mit Steven habe ich ja auch eine Folge gemacht für den letzten Podcast. Und auch als Mintu und Vanessa uns vorgestellt haben, war ich so, okay, dann ist instant so eine Connection da. Nicht nur, weil du Podcasts über Queer Asians machst, was ich super finde. Aber ja, ich freue mich sehr darauf, hier zu sein.
Also, wir haben ein paar gemeinsame Bekanntschaften, würde ich so sagen. Also, Steven, hi Steven, und auch Mintu und Vanessa. Und wir haben uns letztes Jahr auf der Demo in Köln kurz gesehen, ne?
Ja, genau, zu Atlanta und antiasiatischem Rassismus in Deutschland, ja.
Da hatte ich schon dich gefragt, so, hey, hast du vielleicht Lust und Zeit, mit mir zu reden? Und dann ist ein Jahr vergangen. Ich kenne Kuso und Kusos Arbeit vor allem durch Podcasts, die Kuso bisher gemacht hat. Aber vielleicht möchtest du dich auch kurz selber vorstellen.
Gerne, es ist immer so schwierig, ohne mich selbst zu langweilen. Genau, ich bin Kuso, ich benutze keine Pronomen und gerade verbringe ich sehr viel Zeit, mich neu zu orientieren, wie ich so meine Struktur, meinen Alltag gestalte und mein Geld damit auch verdiene, wie viel Raum ich Aktivismus gebe. Genau, ich bin aktiv in verschiedenen sozialen Bewegungen, die sich mit Abolitionismus, migrantischen Kämpfen, ja, soziale Gerechtigkeit quasi auseinandersetzen oder dafür einsetzen. Ich arbeite in einem Projekt, so ein Kooperationsprojekt von verschiedenen Hochschulen. Das heißt Bridges zur Dekolonisierung, höherer Bildung gerade, aber es ist auch genau gar nicht so ein langer Vertrag. Das heißt, ich bin noch sehr auf der Suche. Das ist so, was ich arbeitsmäßig mache und ich glaube ansonsten verbringe ich sehr, sehr viel Zeit draußen. Ich habe gerade auch erzählt, dass ich den Tag über am Rhein war und irgendwie mich so mental auf die Folge vorbereitet habe, was ich nie schaffe eigentlich. Es ist so schön, dass wir uns an einem Samstag treffen, wo ich so ein bisschen Luft hatte, weil ich sonst von einem Projekt ins nächste irgendwie stolpere. Und genau, ich bin, wenn ich nicht an meinem Schreibtisch sitze, was einfach sehr, sehr, sehr viel meiner Zeit ist, dann bin ich super gern draußen irgendwie und versuche so zu connecten. Das ist neu, die letzten 2, 3 Jahre. Früher war ich nicht so viel draußen. So viel vielleicht zu mir. Oh Gott, ich weiß nicht, wie viel ich gerade vergessen habe.
Vielen Dank zu dem Thema draußen sein. Ist das das, was du während der Pandemie für dich entdeckt hast?
Ein bisschen vor der Pandemie noch. Ich glaube, und da können wir auch zu Podcasts kommen. Es gab irgendwann so einen Cut, in dem ich gemerkt habe, eigentlich bin ich gar nicht so gern unter so vielen Menschen. Und dann galt es irgendwie rauszufinden, na gut, welche Art von Arbeit ist die, wo ich quasi gut wirksam sein kann, wenn es um politischen Wandel geht. Und welche Aktivitäten mache ich eigentlich gerne, wenn ich nicht die ganze Zeit mit vielen Menschen rumhänge? Genau, und wenn ich so für mich allein sein kann. Und wie kann ich gut mit mir alleine sein? Das konnte ich auch lange nicht. Deswegen kam das so kurz vor der Pandemie, dass ich mir irgendwie ein Fahrrad gekauft habe, was ich gerne mochte, und dann einfach sehr viel Fahrrad gefahren bin alleine. Und dann dadurch irgendwie gemerkt habe, dass draußen sein, irgendwie Berge und Wasser und so sehr was hat, was so grounding ist für mich.
Ich kenne dich eigentlich als eine der zwei Gesichter hinter dem Podcast Diasporasia Podcast. Auf jeden Fall für mich war Diasporasia quasi als der einzige Queer-Asian Podcast in Deutschland bekannt.
Ich glaube damals schon. Also es gibt jetzt auf jeden Fall mehrere, wo Queer Asian Perspektiven vorhanden sind. Aber ich glaube, als wir angefangen haben 2018, kannte ich auch keinen. Und ich kannte vor allem keinen Asian Podcast, also in der Planung. Vanessa und Mintu sind einen Monat vor uns, glaube ich, an den Start gegangen, als wir gerade so in der Planungsphase noch waren. Und das war der erste Asian Podcast, den ich jemals gehört habe, Rice and Shine. Genau, als Chinan und ich die Idee hatten, war das quasi aus diesem Gedanken heraus, etwas zu machen, was es gerade so nicht gibt und was uns gefehlt hat.
Was hat damals euch dazu bewegt, Diasporasia Podcast zu machen?
Es waren verschiedene Elemente, die so zu der Zeit zusammenkamen, als Chinan nach Frankfurt gezogen ist. Also ich bin geboren, aufgewachsen in und um Frankfurt herum am Main und hatte eine sehr, sehr schwierige Phase, wo ich nicht mehr wirklich rausgehen konnte, wo ich meinen Aktivismus, meine politische Arbeit nicht so machen konnte, wie ich es gewohnt war, wegen so sehr, ja, Mental Health Sachen. Und es war irgendwie aber auch keine Option, nicht politisch zu arbeiten. Und dann die Frage, na gut, was kann ich machen, ohne ständig unter so vielen Leuten in so vielen Treffen zu sein? Und dann kam mir eigentlich die Idee von so einer Art Radiosender. Und als China nach Frankfurt gekommen ist, wir kannten uns von der Demonstration, von der Aktion in Hamburg grob, also haben uns mal gesehen, habe ich ihn dann angeschrieben und dann haben wir uns zusammengesetzt und gemerkt, okay, wir sind beide irgendwie in so politischen Kreisen aktiv, die ähnliche Vorstellungen haben, wie Welt aussehen sollte und sind beide Asians und queer und dann war das so sehr stark, sehr schnell diese Verbindung da, dass wir das auch nach außen tragen wollten und zusammen eine Plattform kreieren, die ich mir gewünscht hätte, als ich groß geworden bin, quasi, um so zu merken, okay, ich bin nicht defizitär, sondern Gesellschaft sieht mich vielleicht so oder markiert mich als defizitär, aber ich bin voll okay und nicht ein Alien. Genau.
Ich hatte ein paar Folgen von Diasporasia Podcast damals, also nicht direkt 2018, sondern 2019 und 2020 reingehört. Und das war ein sehr inniges und sehr langes, zum Teil, glaube ich, Gespräch zwischen dir und Hinan, oder?
Ja, ich glaube, ich gucke jetzt darauf zurück und bin schon auch zu vielen Folgen so, oh cringe, würde ich nicht nochmal so machen. Aber gleichzeitig bin ich froh, dadurch so anknüpfen zu können und connecten zu können mit Menschen, weil ich jetzt die letzten 6 Monate auf mehreren Veranstaltungen waren und wo Leute gesagt haben, gerade Asians, junge Asians, die gesagt haben, dass sie durch Diasporasia unter anderem politisiert wurden. Und diese Menschen sind krasse AktivistInnen, organisieren selbst Veranstaltungen, sind SprecherInnen von Organisationen. Und wenn ich das lese oder von den Leuten höre, geht mein Herz wirklich auf. Und dann war es das auch wert. Deswegen würde ich die Folgen niemals offline nehmen. Aber ja, genau, es war viel Selbsttherapie, es war viel einfach ausprobieren und gar nicht so richtig wissen, was wir da machen. Oder ich wusste zumindest nicht so richtig, was ich da mache. Aber es hat sich richtig angefühlt zu der Zeit. Und deswegen bin ich auch irgendwie ein bisschen stolz darauf, was wir da gemacht haben. Auch wenn ich natürlich zurückgucke und denke, das würde ich nie wieder so sagen.
Ich finde es schön, das, was du gesagt hast, dass du eine Plattform schaffen wolltest, das dir gefehlt hatte, doch gelungen ist, nicht wahr? Also wenn die anderen asiatisch-deutschen Kindern euren Podcast gehört haben und dann auch zu euch kommt und dann sagt, hey, das hat mir damals geholfen, da hast du wirklich was geschaffen für sie.
Ja, ich finde das lustig, weil wir den Podcast vor allem als was Aktivistisches gemacht haben. Wir haben gedacht, wir erreichen damit auch so Menschen, die vielleicht in gleichen politischen Spektren irgendwie zu verorten sind und linke Politik machen vielleicht oder so. Was viele unserer Hörerinnen auch waren, aber teilweise wurde ich echt random angesprochen von der Partner meiner älteren Schwester, wir deutsche Familie und ein Cousin von ihm hat irgendwann so gesagt, hey, ich kenne deine Stimme, du hast doch diese Folge zu Glutamat gemacht. Und ich fand es richtig, richtig cool, dass Leute, die so gar nichts eigentlich mit Politik am Hut haben und sich da jetzt nicht als Aktivistinnen verorten oder irgendwie so, sich das angehört haben. Faszinierend. Ja.
Du hast gerade auch gesagt, dass es für dich keine Option war, nicht politisch zu arbeiten. Und wann hat dann diese Art von politischer Arbeit und auch Interesse an politischen Themen so einen wichtigen Platz genommen in deinem Leben?
Ich arbeite ja viel zu Themen, ne, wenn es um Kolonisierung geht, um unfreie Arbeit, um Forced Migration, also gezwungene Migration, Flucht und so, zu Themen, die so sehr intensiv sind und wo ich mich auf einer, manchmal fühlt sich das an abstrakten Ebene annähere, über theoretische Arbeit. Aber wenn ich zurückgucke in mein Leben und vor allem auf die Biografie meiner Mutter, die unfassbar viele Struggles irgendwie so stark durchgehalten hat, schwingt es natürlich mit, so, dass da eine gewisse Weitergabe, so transgenerationelle Trauma, aber auch Resilienz und Widerstand war. Ich war mir da überhaupt nicht bewusst. Ich habe kaum bis eigentlich gar nicht gelesen, bis ich aus der Schule raus war auch. Ich habe mich auch super krass durch die Schule gemogelt irgendwie und hatte eine harte Zeit, früh von zu Hause rausgeflogen so und wusste gar nicht so richtig, wohin mit mir und war dann irgendwie an der Uni, warum wusste ich auch nicht. Und war irgendjemand, nicht irgendjemand, einer meiner engsten Leute, eine Person, mit der ich mir auch das Leben und meinen Alltag teile und hier zusammen wohne, Chris. Und Chris hat mich mitgenommen auf eine Demonstration, wo es um die Rechte von geflüchteten Menschen ging. Und da war ich so, was passiert auf der Welt? What? Was ist hier los? Und von da an war für mich klar, ich werde da am Start sein und werde was dagegen machen, so gut ich kann. Genau, und so war das mehr oder weniger zufällig, weil der so politische Szene, linke Szene gerade ja auch, ne, so Szene, Zugehörigkeitsgefühl stiftet. Ich glaube, es war teilweise Glück an einem Punkt, wo ich einfach nicht so viel hatte und auch nicht so viel zu verlieren hatte in meinem Leben, nicht so richtig wusste, wohin. Hätte das im Nachhinein vielleicht auch was ganz anderes sein können, was mich quasi so angesprochen hätte. Nur, dass ich damals auf dieser Demo war und direkt danach die Woche auf einem Plenum, wo ich mit anderen Leuten mich zusammengesetzt habe, die diese Welt verändern wollen, war ich so, ja, das mache ich jetzt mit meinem Leben. Es war, ja, es fühlt sich an wie Glück und Zufall, aber durch diesen Weg haben sich sehr viele Fragen, die ich hatte, nicht beantwortet, aber ich nähere mich immer weiter an. So meine eigene Biografie, wie funktioniert die Welt, wie können wir diese Welt ein bisschen besser machen, so. Ja, genau. Die theoretische Annäherung und Auseinandersetzung, die kam viel, viel später.
Also dann so erst so nach dem Studium, so hat's bei dir gefunkt mit der politischen Aktivismus.
Währenddessen, dieser Aktivismus war mein erstes Semester oder mein zweites oder so. Da bin ich reingekommen und dann hat sich auch das Studium quasi so danach ausgerichtet, was ich politisch will. So am Anfang habe ich mich eingeschrieben, weil ich wusste nicht, was ich sonst machen soll. Es gab halt BAföG. So, ja.
Du hast ja gesagt, dass du früh von zu Hause rausgeflogen wärst. Was meinst du denn damit?
Na, es gab so, wo ich gar nicht so tief reingehen will, aber Ereignisse gerade von Verlust von Personen und so und wie gesagt, ne, Traumata, transgenerationelle Traumata wirken sich auf das ist nicht was Abstraktes, was nur eine Theorie ist, sondern es wirkt sich ganz stark darauf aus, wie du Beziehungen zu deinen FürsorgerInnen, zu meiner Mom irgendwie hast oder ich hatte und wie kompliziert es da wurde. Also ne, wenig materielle Sicherheit, viele Issues, Probleme nicht verarbeiten können von bestimmten Sachen, weil die Ressourcen, Kapazitäten nicht da waren. Genau, hat einfach zu viel Ärger gefühlt. Ich habe ganz plump gesagt viel Scheiße gebaut und ja, irgendwann war es das auch. Genau, und bin dann bei verschiedenen Leuten, Familienangehörigen und Friends erstmal irgendwie für kurze Zeit unterwegs gewesen, bis ich so eine eigene Wohnung hatte, BAföG und so ein Kram. Ja, genau, das war so die Zeit.
Wie war oder was für ein Kind warst du, als du klein warst?
Oh wow, okay, gute Frage, stimmt, und ich wusste ja irgendwie auch, dass sie kommt. Nur habe ich mir keine Antwort zusammengelegt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, gerade mit den Friends, mit denen ich unterwegs war, war schon sehr stark Anpassung an Männlichkeitsbilder, an migrantische Männlichkeitsbilder, die wir selbst so reproduziert haben, vor allem über Härte und so dieses Brotherhood-Zusammenhalten-Sachen war einfach auch eine Überlebensstrategie so. Ja, das heißt, ein soziales Umfeld, was so, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich es beschreiben soll und dafür irgendwie zu soft gewesen. Also ich habe das Gefühl, ich war zu soft, aber die Kreise waren auch sehr laut, sage ich mal. Genau, ich weiß nicht, wie gut oder schlecht ich da reingepasst habe, ehrlich gesagt. Ich habe mir da nicht so viele Gedanken gemacht.
Ich weiß ja zum Beispiel, dass in bestimmten Städten in Deutschland ein größeres vietnamesisches nicht Gemeinschaft, oder Communities gibt zum Beispiel. Aber manchmal wachsen die Kinder so ohne Kontakt zu diesen ethnischen Community oder nationalen Community. Und wie war es denn bei dir?
Philippinische Diaspora funktioniert, und das war auch bei uns so, viel über katholische Kirchengemeinschaft. Es gibt dann so kleine quasi Mietshäuser, wo einmal die Woche Gottesdienst ist und Bibelstunde für die Kinder und so. Ganz so sehr stark konservativ, katholisch geprägt und gleichzeitig die Räume, die vor allem die migrantischen Frauen eben haben, unsere Mütter, die oft in Ehen mit weißen Männern sind, die durchschnittlich älter sind auch. Und so war das eigentlich jeden Sonntag auf jeden Fall. Kirche, Bibelstunde, ich hab's, oh Gott, ich mochte das so gar nicht, weil alles war so gefühlt langweilig und laut. Und dann war diese Phase, wo ich mit meinen Friends spielen konnte, voll schön. Aber dann war wieder Bibelstunde und ich dachte mir so, warum, das ist so langweilig, ich war keine Lust darauf. Im Nachhinein vermisse ich schon auch ein bisschen und hätte es mir gar nicht anders gewünscht, weil das war der Ort, an dem ich viel Tagalog gehört habe, also eine der Sprachen, die auf den Philippinen gesprochen wird, in denen ich so sehr viel Connection zu unserem Essen hatte, sehr viel andere Kinder, die auch genau mit philippinischen Elternteilen groß geworden sind. Also es war so schon sehr bonding und irgendwann ist meine Mutter aus dieser Gemeinde quasi ausgetreten. Ich weiß auch gar nicht mehr warum, das war so, so kurz vor TeenagerInnenalter, glaube ich. Und da gab es auch einen Cut, dann hatte ich kaum noch was mit philippinischen Jugendlichen in meinem Alter zu tun, sondern viel halt mit türkischen, kurdischen Freunden, Freundinnen rumgehangen, so. Aber wenig, ne, eigentlich gar keine philippinischen Friends gehabt mehr, seit diesem Zeitpunkt quasi, wo wir nicht mehr so in die Kirche gegangen sind.
Ich finde es ja auch interessant. Zum einen, es gibt ja auch koreanische Kirche in Deutschland. Und so die Kirche spielen auch sehr wichtige Rolle in Community. Und zugleich sind diese sonntags koreanische Kirche, ich bin kein Teil von kirchlichen Gemeinde oder kirchlichen Community, aber von dem, was ich bisher gehört habe, erinnert mich das Ganze auch so ein bisschen an so Dorffest. Also nicht nur zusammentreffen und beten oder die Worte hören, sondern gibt's immer was zum Essen. wird immer gekocht und immer laut gelacht und laut gesprochen. Und deshalb gehen manchmal gerade die Studierenden, die für ein, zwei Semester nach Deutschland kommen, die gar nicht aber christlich sind, trotzdem gehen sie trotzdem zur koreanischen Kirche, um Essen zu bekommen. Und so ein bisschen ähnlich stellen wir das vor.
Ja, es hört sich
Also,
genauso an. Laut,
aha.
leckeres Essen, ja.
Aber dann finde ich das auch interessant oder überraschend sogar ein bisschen zu hören, dass dein Kontakt zu deinen anderen Kindern mit anderen philippinischen Elternteilen so abrupt nicht mehr da war.
Ich bin jetzt nicht alt, no way, aber trotzdem war das eine Zeit, wo es noch kein Facebook gab, quasi. Und im Nachhinein über Facebook habe ich dann ja mit Leuten von damals wieder connected. Wir haben uns dann irgendwie gefunden, auch wenn wir dann nicht irgendwelche Meetings gehabt haben. Aber gerade, ich bin quasi in der Vorstadt, also an dem nächsten Ort am Flughafen groß geworden, wo ein sehr großer Teil der Leute am Flughafen arbeitet, sehr großer migrantisierter Teil, meine Mom ja auch. Und dann bist du noch nicht so mobil mit Zügen und öffentlichen Verkehrsmitteln. Du hast kein Auto. Mit dem Fahrrad ist es ein Stückchen zu weit so. Und es gab einfach nicht die Chance, quasi weiter in Kontakt zu bleiben. Du hattest kein Handy. Genau.
Und da du jetzt gerade das sagst, fällt mir auch erst jetzt ein, dass Flughäfen in Deutschland einer der Orte sind, wo vergleichbar höheren Anteil der migrantisierten Menschen oder migrantischen Menschen sichtbar arbeiten. Nicht nur so diese fancy FlugbegleiterInnen oder PilotInnen, sondern auch die da am Schalter arbeiten. Warst du auch dann manchmal bei deiner Mama beim Arbeit?
Meine Mama hatte zwei Jobs quasi und ich bin, bis ich 11 war, so sehr viel auf einer US Airbase groß geworden. Meine Eltern hatten da so eine Kantine. Und meine Mama hat aber, weil das nicht gereicht hat, einen Job am Flughafen noch gehabt, quasi so beim Essen zusammenpacken, ne, für, also die Meals für die Flugzeuge. Das heißt, sowohl diese US Airbase, die war auch, das ist heute Flughafengebiet, das wurde damals dann wieder an die Bundesrepublik Deutschland überschrieben. Das war noch aus der Zeit, aus der Nachkriegszeit quasi, die Alliierten und dann Frankfurt quasi US-amerikanisches Gebiet, wo es diese Airbases gab. Ich habe in dieser Kantine, wie gesagt, auf der Airbase sehr viel Zeit meines Lebens verbracht, immer nach der Schule, weil meine Eltern da waren und genau, wurde quasi aus der Schule abgeholt und dann waren wir auf der Airbase in dieser Kantine rumgehangen, ganze Zeit Pommes gegessen und bei meiner Mom auf der Arbeit an diesem Fließband quasi war ich nie, aber ja, in dieser Kantine sehr oft, eigentlich die ganze Zeit.
Das ist wiederum auch so interessant zu hören, weil in Korea auch US Army Base gibt, ne? Also in Südkorea. Und für uns in Südkorea damals, als ich Kind war, war das sowas wie ein Privileg, auf Army Base zu arbeiten. Denn es gab da amerikanische Ware. Ich rede von Anfang 90er Jahren. Also meine Eltern hatten damit nichts zu tun. Aber in der zweiten Klasse gab es ein Mädchen bei uns, die immer so prinzessinhaft angekleidet war. Und schon als Kind sah man einfach, dachte ich einfach, wow, die Familie muss ganz reich sein. Und das war wohl auch so. Und ihr Vater arbeitete für US Army. Also ich glaube, der hatte auch sowas wie so Kantine in Army Base in Daegu, wo ich aufgewachsen bin zum Teil. Und dann habe ich mich mit dem Mädchen irgendwie gut verstanden und dann die Eltern mochten mich auch. Und dann irgendwann mal haben sie mich, ich glaube, so Samstag nachmittags eingeladen. Ich durfte mit ihrem teuren Auto und mit ihrer Tochter in den Army Base reinfahren. Und das war ein einziges Mal, aber ich habe total so krasse Erinnerungen daran. Also das war einfach wie in den USA, also wie aus den Filmen, so andere Produkte, plötzlich so die Menschen, die man damals überhaupt gar nicht auf der Straße gesehen hatten, so, ne? Also mit irgendwie blauen Augen und hellen Hautfarben, aber auch schwarzen Menschen und so. Und deshalb finde ich das interessant zu hören, dass es in Deutschland, also zumindest aber für dich, dass es nicht sofort mit so Reichtum oder so verbunden war, in Army Base zu arbeiten.
Bestimmt auch eine individuelle Sache. Also gerade in den USA und das haben wir teilweise in Deutschland ja auch, ist die Army eine Institution, die viele arme Leute gerade anzieht, weil sie dir finanzielle Sicherheit gibt. So, du hast gerade für Menschen, die nicht so viele soziale Aufstiegschancen haben, nicht so Chancen haben, materielle Grundsicherung durch quasi die klassische Karriere zu erreichen oder so, die dir vom Kapitalismus vorgegaukelt wird, ist die Army voll der wichtige Ort quasi, um sicher zu sein, eine sichere Rente zu bekommen und so weiter. Aber meine Eltern waren nicht bei der Army quasi, die hatten damals einen Pachtvertrag auf dem Gelände. Genau, das heißt, die haben jetzt keine Army-Gelder bezogen. Ich kann mir vorstellen, dass es noch, also dass du dann auf jeden Fall safe sein könntest. Aber ich habe die Erbschaftsverweigerung unterschrieben von meinem Dad mit 500.000 € Schulden. Also ist das leider nicht so mega viel irgendwie übergeblieben. Und gleichzeitig hat er es irgendwie auch so drechseln können, dass wir schon, also bis ich 10 Jahre war, materiell relativ safe. So. Nicht super reich, aber genau, als die Airbase dann zugemacht hat, dann gab es einen Cut und dann auch viel Armutserfahrung und so. Und gleichzeitig, so die ersten Jahre in meinem Leben, ja, genau, meine Mutter hatte mehrere Jobs, hat jetzt nicht so viel Geld abgeworfen und trotzdem hatten wir genug Platz, genug irgendwie Heizöl und so Sachen. Also, was später halt gar nicht, also genau, nicht mehr so war irgendwann.
Und du hast vorhin auch kurz mal gesagt, dass du so mit Jungs viel unterwegs warst und zum Teil auch so dann diese migrantischen Männlichkeitsbilder so, zumindest das kam dir, oder das ist nie, dir nahegelegt worden und vielleicht warst du aber zu soft dafür.
Ja.
Also gab es solche Momente, wo du das gemerkt hast, so hey, also das passt mir nicht irgendwie nicht gut.
Ja, total. Ständig. Ich glaube, alle Menschen, die in die Kategorie Junge eingeboren werden oder zugeteilt werden, erleben irgendwann, dass bestimmte Sachen einfach nicht mehr okay sind. Es gibt so von Kindheitsbildern viele Bilder von mir so in Kleidern oder Bilder von mir in Kleidern. Ich habe 4 Schwestern. Und habe dann immer die Sachen von den älteren Schwestern auch angezogen und so. Und das war, nie war da irgendwas von einem Problem. Und gerade an die Kleider und an die pinken Schneeanzüge, die ich geliebt habe, kann ich mich sehr stark daran erinnern, dass es auf einmal ging das nicht mehr. Auf einmal gab es Lacher, Sprüche, so Erniedrigungen und so. Gerade schon so im Kindergartenalter. Ich glaube, es kommt schon mit der Einführung quasi in deine Peer Groups, in dein soziales Umfeld, wo Gleichaltrige sind, dass es dann nicht mehr okay ist, bestimmte Sachen, die dir gut tun, so. Und das war genau bei mir, kann ich mich an diese Kleider und den Schneeanzug erinnern und auch an meiner Transition und als trans non-binary Person war das für mich voll die interessante Perspektive zurückzugucken und zu sehen, was ist passiert, wo waren diese Wunden und klar, die Erfahrung von nicht genug sein zu können, so, weil du nicht bestimmten Bildern entsprichst, waren Umkleidekabinen, waren die Schulhöfe, genau, und diese krasse Reproduktion von super hyperstark sein zu müssen quasi und sich viel über Körperlichkeit zu definieren. So diese ganzen, genau, bestimmten, sehr dominanten Bilder von Männlichkeit, die dir vorgelebt werden, passieren ständig. Also wenn ich so auf meine Reise gucke, dann war das irgendwas, was ich auch irgendwie versucht habe zu erzwingen, was ich irgendwie, ja, irgendwie versuchen musste zu leben, um klarzukommen, um irgendwie okay zu sein. Und gleichzeitig, um okay zu sein, muss ich ehrlich zu mir selbst sein und gucken, wer bin ich. Und zu merken, das bin ich nicht, das kann ich nicht sein, ich kann mein Leben nicht weiter so vorgaukeln. Und dann diese, ja, lange Entscheidung zu, auch offiziell quasi vor der Family und ich arbeite öffentlich, ich bin im Vorstand des Bundesverband Trans, also dann öffentlich auch sozusagen, ich stehe irgendwie zu mir und wer ich bin und verbinde das auch mit meinen politischen Kämpfen. Das war lange nicht so. Ich meine, so mein richtiges Coming in, also selbst zu wissen, nicht hetero, trans, non-binary zu sein, war ja quasi erst, weiß nicht, so Anfang, Mitte 20, nee, kurz vor Mitte 20 quasi. Ja, aber ich habe gemerkt, dass um irgendwie okay in der Welt zu sein und connected mit mir selbst, muss ich da ehrlich zu mir sein und sagen, nee, das will ich nicht sein, das kann ich nicht sein, das muss ich auch nicht sein, und das, ich versuche rauszufinden, wer ich bin. Schwierige Reise.
Wenn du sagst, kurz vor Mitte 20, kamst du dann zu dem Punkt, okay, ich muss nicht alles das mitmachen. Andersrum heißt das, bis dahin hast du ständig diesen Druck gespürt.
Ja, total. Und ich habe ja schon so ein bisschen angesprochen auch, dass, also genau, dass ich eine schwierige Zeit hatte, dass so sehr ich mir eine Umgebung gesucht habe, die quasi mein soziales Umfeld und das, was so dieses bürgerliche Bild von Familie an Sicherheit gibt. Und das waren vor allem so Jungskreise oder junge Männerkreise, wo ich versucht habe zu bestehen quasi. Und also aus der Zeit sind immer noch super, super enge Leute, die meine Pronomen respektieren, mit denen ich voll, die mich jetzt auch noch begleiten, mit denen ich viel zusammen lerne, von ihnen lerne und andersrum. Aber im Großen und Ganzen wäre es keine Option gewesen, mich auf die Suche zu machen, wer ich wirklich bin, weil damit hätte ich meine komplette Sicherheit verloren. Das sind die Leute, die mich aufgenommen haben, wenn ich nicht wusste, wohin. Das sind die Leute, mit denen ich meine Zeit verbracht habe. Und genau, gerade aus so einer sehr starken Traumatisierungserfahrung rauskommt, hatte ich nicht irgendwie die Kraft, mir da die Frage zu stellen. Deswegen, es war schon, ja, eine lange Zeit geplagt von so Unsicherheiten, was glaube ich alle queeren Menschen auch irgendwie haben, und das zieht sich mal länger, mal weniger. Ich glaube, vorbei sein wird das sowieso nie. Auch wenn ich jetzt so sicher bin in dem, wer ich bin, wie ich es noch nie war, gleichzeitig bin ich trotzdem auf der, als ich mir Gedanken über diese Folge gemacht habe, war ich so, okay, ich habe gar keine Ahnung, wer ich bin. I don't know, ich mache all diese Sachen, aber so wirklich nah an der Frage bin ich auch, an der Antwort bin ich auch noch nicht dran, aber trotzdem sehr viel näher, als ich jemals war.
Ich finde es sehr bewundernswert, dass du trotz dieses Drucks, das du gespürt hast, eher dann bei den Jungs nach Kontakte gesucht hast, auf der dich ruhen lassen konntest. Denn, wie soll ich sagen, wenn ich einfach als Zuhörer denke, dann würde ich einfach sagen oder denken, okay, wenn auf dich so viel Druck oder so ein Peer Pressure oder so ausgeübt wird, oder, ne, dann würde ich im Anführungszeichen logischerweise eher so den Kontakt, die Kontakt zu Jungs vermeiden. Wie war das?
In so Jungskreisen rumzuhängen?
Ja, fühlte ich dich da wohl? Oder, weil, also, ich bin zwar kein Trans, aber ich hatte auch massives Problem gehabt in Korea. Also, weil ich nicht zu dem Bild gepasst hatte, so heteronormativen, wilden Kerlen. Und ich hatte ja der ganzen Schulzeit so gut wie keinen einzigen männlichen Freund gehabt. Ich war immer unter den Mädels.
Ja, es war lustig, weil es war bei mir so, im Kindergarten waren meine Freundinnen auch, also genau, waren es vor allem Freundinnen, die ich hatte. Ich hatte so einen männlichen Freund und der Rest waren immer Mädchen, mit denen ich gespielt habe. Aber gerade so, ich habe so lange Fußball gespielt und war so irgendwie dadurch in der Peer Group drinne quasi, die Fußball spielt. Und das sehr, also, oh Gott, diese Räume sind, ich kann gar nicht so genug sagen, wie pressuring und schlimm es für die eigene queere Identität ist, da drin bestehen zu wollen. Aber ich habe, es ist strange, ich habe nie eine Alternative gesehen. Ich habe gedacht, okay, ob es mir gefällt oder nicht, muss ja hier bleiben. So. Also ich bin in diese Box eingeteilt worden, so, was, wo ist die Alternative? Ich wusste nicht, was trans ist oder wie, dass es andere Möglichkeiten von dem gibt, wie es dir so vorgelebt wird. Ich habe gedacht, ich muss viel Geld machen und Fußballprofi werden und meine Mutter versorgen. Das war so ein sehr, sehr starkes Narrativ, gerade von meinen Schwestern. Also ich bin mit vier Schwestern aufgewachsen, da war es so ganz klar, ich muss Manager werden und werde meiner Mutter einen Ferrari kaufen. So, das habe ich als Jugendlicher gesagt früher. Sorry, Mama.
Wow, also nicht nur ein Auto, sondern irgendein Auto, sondern eine Ferrari.
Ja, es war absolut klar, dass ich reich werden musste, um die Familie zu versorgen. Und das war vom Kindergartenalter, Grundschulalter mit, du musst deine jüngeren Schwestern beschützen. Ne, und wenn es sein muss, physisch. Und du denkst dir, hey, ich bin nur ein Kind. Warum soll ich irgendwo kämpfen? Was soll das? Ja, also ich habe keine Alternative gesehen, weil sowohl von Gesellschaft als Ganzes, und das drückt sich dann aus in den familiären Beziehungen zu vor allem meinen Schwestern, meinen Eltern und so. Ich hatte keine Ahnung, dass ich da rauskommen kann oder rauskommen muss, um weiterzumachen. So. Ich hatte nie das Gefühl, es war eine Wahl oder so, dieses Coming Out und dieses bei mir sein. Ich weiß, viele Menschen können sich das quasi nicht erlauben, dieses Bild von einer Art, wie soll ich es nennen, hegemoniale Gayness oder so, wo du XY-Kriterien erfüllen musst, um quasi queer genug zu sein. Davon halte ich absolut überhaupt nichts. Mhm. Ich weiß nicht, ob es das so trifft, so eine Alternativlosigkeit. Ich wusste nicht.
Mhm. Ob nicht irgendwie deine Schwester, also ältere Schwester vor allem, dir so einen Raum geschafft hätten, so ein bisschen auszuatmen. Das war bei mir ein bisschen der Fall, meine ältere Schwester. Mhm. Also
leider gar nicht. Ich liebe die über alles. Auf jeden Fall. Und sie können nichts dafür, weil die Erwartungen, die sie mir auferlegt haben und ich mir dann auch selbst, Alok Menon, eine Person, die ich sehr inspirierend finde, spricht davon, dass es nicht meine Schwestern waren, die zu mir sprechen, sondern alle, die vor meinen Schwestern zu ihnen gesprochen haben. Also ich mache denen da überhaupt keinen Vorwurf, aber wenn ich mir überlege, diese Erwartungshaltung, dieser Druck, diese Gewalt, die ich verinnerlicht habe und dann nach außen getragen habe als gedachter Junge, hatte schon was damit zu tun, dass genau unter anderem nicht nur meine Schwestern quasi bestimmte Sachen erwartet, vorausgesetzt haben, gerade im Kontrast dazu, weil ich ja als Junge geboren wurde und als Einzige in der Familie quasi so bin. Und wir sind heute mega cool, die sind so supportive, ne? Also es war, als ich die Nachricht in den Family WhatsApp-Chat geschickt habe, dass ich nicht mehr so vorbeikommen kann, wenn sich Leute nicht Mühe mit Pronomen, Namen und meiner Identität geben. Also so liebe Nachrichten. Also sie sind mega supportive in der Person, die ich bin. Aber so zum Ausatmen ganz früher leider überhaupt nicht. Es war eher so eine Quelle von Druck noch. Und genau gleichzeitig war ich dann die Person als älterer Bruder quasi, die super viel Gewalt reproduziert hat, weil ich aufpassen musste auf meine jüngeren Schwestern so. Mhm. Genau, so eine Spirale von Schaden quasi auch.
Ich frage mich auch, welche Rolle denn deine Schwestern für sich gesehen hätten damals, wenn sie sagen, du solltest erfolgreich werden, du solltest unserer Mutter Ferrari kaufen können als Manager. Warum sie sich das nicht selber zugetraut hätten?
Kann ich gar nicht sagen. Also genau das mit dem Ferrari war meine Idee. Die Erwartung quasi providen zu müssen und irgendwie etwas leisten zu müssen. Klar kam die von außen, das genau mit dem Ferrari, das habe ich leider gesagt. Ist eine gute Frage, weiß ich auch nicht. Aber ich meine, die beiden, die haben uns quasi großgezogen, uns ins Bett gebracht, also uns drei Jüngeren. Die beiden Älteren sind älter, die sind noch auf den Philippinen geboren. Wir drei Jüngeren hier in Deutschland und diese, ja, was eben auch mit unsere Eltern haben 7 Tage die Woche gearbeitet zu tun hat, dass sie uns immer mitgenommen haben, mit ihren Friends Sachen zu machen. Dann haben die Friends irgendwie Scheiße gebaut und wir als Kinder haben da irgendwie zugeguckt.
Wurden bei euch auch so Gruselgeschichten erzählt von älteren Kindern? So die Älteren, die haben so Horrorfilme gesehen, die ich in dem Alter mit 5 oder 6 überhaupt nicht zusehen durften. Die haben das gesehen, dann haben sie alles erzählt.
Ja, also es gibt The Ring, war ganz krass. Und ich weiß nicht mehr, Final Destination oder so. Also genau, und vor allem auf den Philippinen. Es gibt so sehr verankerte, mythische Geister und so gibt es ja auf vielen in vielen Orten der Welt und die haben sehr tiefe Bedeutungen auch. Aber wenn du so disconnected mit der Bedeutung bist, hört sich das für dich einfach an wie eine Gruselgeschichte und ein Geist, der sich bei dir aufs Bett setzt, White Lady. Oder das Kruzifix, was über die über den Tisch zur Dusche fliegt oder so. Oder Feuerbälle, die dich verfolgen, so. Genau, jetzt, ich meine, ich musste studieren, um irgendwie die Connection zu präkolonialem Wissen und was für Bedeutung diese Stories haben, wiederzukriegen. Weil durch die Zwangskonvertierung zum Christentum eben diese ganzen kulturellen Artefakte oder wie man das auch immer nennen mag, transformiert werden mussten. Und die leben eben in diesen Geschichten weiter. Ich musste leider studieren, um das zu checken. Ich glaube, meine Familie auf den Inseln ist noch mehr connected, auch wenn sie es vielleicht anders sagen würden als ich jetzt. Und für mich als Kind hier in Deutschland groß geworden auf einer US-Airbase waren das einfach nur Gruselgeschichten.
Ja. Oh Gott. Ja, ich glaube, manchmal frage ich mich so, wie viel Trauma oder traumatische Erinnerungen werden durch anderen Kindern kreiert in der Kindheit. Denn ich hatte so viele Cousins, Cousinen und da waren wirklich jede Altersgruppe vertreten und die Älteren haben immer große Geschichten erzählt von Friday Night oder Friday the 13th oder so und absolute Horrorgeschichte. Und wir, die kleinen Kinder, haben das mit offenem Mund alles zugehört. Wir konnten uns nicht bewegen und dann hatten wir tagelang Albträume.
Ja, tagelang Albträume, da finde ich mich auf jeden Fall wieder.
Ja, aber auch eine Lady, die bei dir im Bett sitzt, wenn du schläfst, das ist für mich auch jetzt sofort, ohne diese Kenntnisse, ne? Einfach, klar, eine große Geschichte.
Ich finde es so lustig, dass die White, also auf den Philippinen heißt die White Lady, zumindest da, wo, ich will nicht von den ganzen Philippinen sprechen, sondern da, wo meine Family ist, auf Luzon. Und also genau, White Lady, die sich so abends, nachts einfach an deiner Bettkante sitzt und eigentlich auch quasi ein sogenannter guter Geist ist, die nichts macht, die dich beobachtet so, aber du musst eigentlich keine Angst vor ihr haben, aber ich bin so, ich will nicht, dass mich eine White Lady beim Schlafen beobachtet. Bitte nicht. Nee,
ich auch nicht. Gut, wir sollten vielleicht eine extra Folge zum Gruselgeschichten oder
sehr gerne
aus unseren Kulturen mal aufnehmen.
Sehr gerne.
Ja, eine, vielleicht die letzte Frage zu deiner Kindheit oder zu deinem Werden. Du hast ja auch gesagt, heutzutage siehst du dich selbst oder identifizierst du dich selbst als trans und non-binary. Und wann war das dir so klar geworden und durch welche Begegnung oder Gelegenheit?
Chinan. Es gibt auf den Philippinen sehr viel Menschen, die aus so einem binären Spektrum rausfallen, wenn du durch die Straßen gehst. Ein Wort dafür ist Bakla. Genau, Transpersonen, weiß gar nicht, ob die sich selbst so bezeichnen würden gerade. Es gibt da, also es, genau, es ist ein umkämpfter, umstrittener Begriff, zum Beispiel auch Bakla. Es gibt Leute, die bezeichnen sich anders als nicht binär trans auf den Philippinen. Aber es war für mich immer super schön, das zu sehen, also groß zu werden. Wir waren jedes Jahr da und trotzdem diese Angst, ich könnte da niemals so reingehen und niemals mich schminken und so, das darf ich gar nicht. Das war mein ganzes Leben lang schon irgendwie da und dieses Longing, so dieses Verlangen irgendwie danach, das mehr zu verkörpern, auch Kleider zu tragen und so. Nagellack fand ich immer nice als Kind. Ich glaube auch, wie viele andere, also wie viele Jungs auch, ich hab lange im Kindergarten gearbeitet, egal wie queer oder nicht Menschen sind, egal wie, ich glaube, so viele Menschen lieben Nagellack. Genau, also aber so diese Sachen, die so sehr weiblich konnotiert sind und dann aber so überhaupt das Wort non-binary zu checken, was bei mir abgeht, das war viel, viel, viel durch die Gespräche mit Chinan, durch den Podcast, aber auch einfach durch die Friendship und die Beziehung zueinander, die so entstanden ist. Ich glaube, Chinan weiß gar nicht, wie wichtig Chinan war, um wirklich weiter, also hört sich jetzt pathetisch an, aber um weiter leben zu können, um ich selbst sein zu können, das war so unfassbar wichtig. Und große Teile sind davon im Diasporasia-Podcast dokumentiert auf unserer Reise, aber natürlich das allermeiste nicht. Und das, also dieser Weg auch von Diasporasia, 2018, das sind jetzt 4 Jahre her, auch eine Stimme finden zu können und Begriffe für das, wie ich in der Welt bin, das war wie Luft holen.
Wir haben ja auch in der ersten Hälfte viel über deinen ersten Podcast, Diasporasia Podcast, geredet. Und du hast also vor ein paar Monaten mit dem neuen Podcast zurückgekommen.
Ja, hast du alles, heißt der Podcast. Und das fühlt sich an wie das, was ich gerade brauche. Ich war mir sehr unsicher, ob die Leute connecten können zu den Themen und ob das irgendwas ist, was Leute sich anhören würden. Ich freue mich deswegen voll, dass es so auf so sehr positive Rückmeldungen gestoßen ist.
Magst du noch ein paar Worte zu deinem neuen Podcast uns geben? Worum geht es?
Gerne. Bei Hast du alles geht's um Themen der politischen Strategiefindung, des Zusammendenkens von sozialer Ungleichheit, kapitalistischer Ausbeutung, aber auch spiritueller Befreiung, Konfliktlösung. Also ein super breit gefächertes Spektrum an dem, was ich denke, was Menschen in politischen Aktivismus brauchen können. Das heißt, es richtet sich vor allem, aber nicht nur an Menschen, die politisch etwas verändern wollen, egal ob das im Job oder im Podcast oder in einer organisierten Politgruppe ist. Und in den ersten Folgen habe ich über die Rolle von Öffentlichkeit gesprochen mit Alice und was da eine Strategie sein kann, wie soziale Bewegungen mit Öffentlichkeit umgehen, ob es darum geht, Aktivismus-Superstars zu produzieren, beziehungsweise dass es nicht darum gehen darf, Marken aufzubauen, sondern Organisationen und genau, welche Rolle nehmen Menschen ein, die so sehr öffentlich sind. Ich habe mit Shada darüber gesprochen, warum BIPOC-Kämpfe, also Kämpfe von rassifizierten Menschen, linke Kämpfe sein müssten, weil aus einer theoretischen Ecke kommt, als Kommunistin, ich sehe, dass so viele BIPOC-Ansätze so sehr an Radikalität verloren haben, wenn es darum geht, und damit auch an quasi Veränderungspotenzial. Habe ich mit Shada Kurt drüber gesprochen und genau, ich habe mit Vopana über die Rolle von Community gesprochen, mit Steven über, wie wir zusammen gut in Gruppen sein können. Also viele verschiedene Themen, die mir am Herzen liegen und die mich jetzt auch schon seit vor 3 Monaten, als ich mir das Ganze überlegt habe, weitergebracht haben als Aktivistin, als Person, die in vielen verschiedenen Bereichen so politische Arbeit macht. Genau. Und das sind Sachen, die mir bis heute oder die mir heute sehr viel irgendwie mitgeben, wie ich über soziale Kämpfe und über Strategien vor allem nachdenke.
Ich habe die ersten 2 Folgen von dir gehört und auch quasi kurze Bonusfolge von dir alleine. Und gerade passte das mir auch zeitlich auch sehr gut, denn ich für meine Doktorarbeit und auch die Tätigkeit an der Uni meinen Podcast für mehrere Monate stillgelegt hatte. Und in der Zeit hatte ich aber auch viel drüber nachgedacht, so wie ich weitermachen möchte. Und was mein Ziel ist oder was ich damit überhaupt tue. Also ich habe Freude daran, mich mit anderen queeren asiatischen Menschen zu treffen und ihren Geschichte zuzuhören. Und zugleich spüre ich immer so einen gewissen Druck, noch mehr Menschen als ZuhörerInnen zu gewinnen, noch sichtbarer zu werden. Und dann gibt es ja glücklicherweise viele BIPOC-PodcasterInnen, die jetzt sehr erfolgreich sind.
Ne? Ja, voll.
Und die gewinnen immer Preise und die sind da und ja. Da freue ich mich und ich bewundere die und zugleich habe ich auch irgendwie erst vor kurzem bei mir gemerkt, dass das bei mir auch so einen Druck ausgelöst hatte. Also das kommt nicht von denen selbst, sondern ich habe mich selbst unter Druck gesetzt. Und dann, glaube ich, habe ich auch Dinge gewollt, was ich eigentlich nicht wollte. So Preise gewinnen, also hey, ich brauche keinen Preis. Aber dennoch Es gibt immer wieder Ausschreibungen, immer wieder Einladungen, immer wieder GewinnerInnen. Und dann denke ich so, oh Mann, warum bekomme ich dann keinen Preis? Aber eigentlich geht es nicht darum, dass ich mir meinen Podcast preisgewinne. Und das habe ich aber erst vor kurzem mir vergegenwärtigt. Und ungefähr zu dieser Zeit habe ich dann die erste Folge von dir und Alice Hastas gehört, was ich sehr irgendwie befreiend fühlte.
Voll schön. Oh, es freut mich
Ja.
richtig.
Ja, also machst du, also für die Leute, die dieses Gespräch zuhören, kurz mal erzählen, also worum es ging und warum vor allem du mit Alice darüber unterhalten wolltest.
Genau, die erste Folge Öffentlichkeit in sozialen Bewegungen. Ich habe Alice eine Sprachnachricht geschickt, so 2 Wochen, glaube ich, bevor wir aufgenommen haben, weil ich mich gefragt habe, was machen wir eigentlich als Bewegung? Kann man überhaupt sagen, wir als antirassistische Bewegung quasi oder so? Machen sich irgendwelche Leute Gedanken darüber, was in der Öffentlichkeit gesagt wird? Was sind die Ziele, die wir erreichen wollen? Und dieses Wir ist super fragil. Ich glaube nicht, dass es das so gibt. Aber dahinter steckt die Frage, was macht es mit sozialen Bewegungen, mit Kämpfen, die sich vor allem gegen Rassismus, gegen rassifizierten Kapitalismus quasi stellen, wenn wenige Menschen so viel Aufmerksamkeit bekommen? Tut es der Bewegung gut oder Bewegungen gut? Und andersrum, was macht es mit den Leuten, die so sehr öffentlich sind? Tut es denen gut? Also, wer gewinnt davon? Von dieser Art von Öffentlichkeit, Aufmerksamkeit und so weiter. Und um das gemeinsam zu reflektieren mit Alice, die ja unfassbar gute Arbeit macht, ich habe Alice so richtig gerne und einfach sehr öffentlich ist, hat sich das voll gut angefühlt, weil ich ein bisschen die Angst hatte, Menschen, die sehr öffentlich sind, damit zu kritisieren auf eine Art, die ich nicht will. Also mir ist es kein Anliegen zu sagen, wenn Menschen nach Öffentlichkeit streben, einer Plattform, Preisen zu gewinnen, viele Follower zu haben, will ich auf gar keinen Fall sagen, dass es falsch ist oder verwerflich oder so, überhaupt nicht. Ich gönn allen Leuten, die das kriegen, genau das und die diese Art von Erfolg mit ihrer Arbeit haben wollen, dass das super legitim ist. Die Frage für mich stellt sich, bringt's uns als Gesellschaft weiter quasi, diese Art von Superstars zu haben oder so, beziehungsweise rückt durch diese Art von Darstellung nicht die Inhalte, die diese Menschen auch haben, in den Hintergrund. Ähnlich wie letztens war ja der Geburtstag von Martin Luther King, so wie krass weiße Liberale seine super starken radikalen Positionen, vor allem antikapitalistischen Positionen, einfach unsichtbar machen, seine Kämpfe unsichtbar machen und ihn so als Superstar feiern und gar nicht auf seine Inhalte eingehen. So vielleicht die I Have a Dream-Rede, wo auch viel mehr gesagt wurde als so oft thematisiert wird. Genau, so die Frage, was passiert mit so einer liberalen Art von Öffentlichkeit in sozialen Bewegungen und tut es uns gut? Ist das die Sichtbarkeit, die mir gut tut? Heile ich davon, wenn ich als trans, non-binäre Person vermeintlich endlich gesehen werde von tausenden Menschen, falls ich irgendwann tausende Follower haben sollte, sollte das, oder beziehungsweise haben wir mit dem Diasporasia Podcast, auch wenn wir nie viel Social Media Arbeit gemacht haben, oder ich nicht, hinan schon sehr viel mehr. Und heilt es meine Wunden von nicht gesehen werden, wenn ich auf diese Art gesehen werde? Und für mich ist die Antwort ganz und gar nicht. Und obwohl ich diese Folge gemacht habe mit Alice, dass diese Art von Publicity nicht ist, was auf einer grundlegenden Ebene Trauma und Wunden irgendwie zusammenführen, heilen kann, habe ich vor allem in den ersten Tagen, weil ich meine, Alice und Shader haben einfach unfassbar große Plattformen, relativ viele FollowerInnen bekommen, relativ viele Rückmeldungen und relativ viele Likes und bei jedem Like, ich war immer so auf meinem Handy und war so, oh, wow, tut gut, Dopamin, so wie diese Plattformen halt auch funktionieren sollen, die sind ja genau dafür designt. Und ich nach 3, 4 Wochen gemerkt habe, als es dann so abflacht, weil ich habe halt andere Sachen zu tun auch, ich kann nicht die ganze Zeit Social Media Arbeit machen, so gemerkt habe, wie ich mich mit anderen Menschen vergleiche, oh, sollte ich nicht auch bei dieser Veranstaltung sein, hätte ich nicht dazu sagen sollen. Ja, irgendwie ist mir da aufgefallen, dass ich so die Strukturen kritisieren kann, aber nicht außerhalb davon stehe und so gemerkt habe, irgendwas in mir zieht mich dahin und dann war ich so, okay, ich lösche diese App gerade. Ich antworte Menschen sehr langsam bis manchmal leider auch gar nicht auf Social Media Sachen so, weil das tut mir gar nicht gut. Ich bin mir sicher, Leute können das gut regulieren, aber ich kann das nicht.
Ja, ich kann hier auch wiederum sehr viele Aspekte bei mir auch selber entdecken, wie du gerade erzählt hast. Und das ist auch überhaupt nicht meine Absicht oder das will ich auch nicht sagen, dass die Menschen, die wirklich tolle Arbeit leisten, Preise gewinnen und mehr Sichtbarkeit gewinnen oder auch größeren Plattformen gewinnen. Ganz im Gegenteil, ich freue mich für die. Mein Problem für mich persönlich war, dass ich das irgendwie angefangen hatte, nachzueifern. So, oh, obwohl ich einen ganz anderen Beruf habe und ganz anderen Kapazitäten, ganz anderen Hintergrund und Ausbildung habe, als wäre das der einzige Weg. Und ich bin ja nicht mal ein Aktivist. Ich möchte einfach so viel wie möglich oder so tief wie möglich mit anderen queeren Menschen sprechen und das war's. Und dann in guten Kontakt bleiben, das war's. Und das war auch für mich kein Thema. Ich wusste nicht mal, dass es so viel Podcast-Preise gab. Aber dann, als ich davon erfahr, dachte ich so, oh, das möchte ich vielleicht auch. Das brauche ich vielleicht sogar, wenn ich, keine Ahnung, neue Musik, neues Foto machen lassen möchte und so weiter und so fort. Und irgendwann mal habe ich dann gemerkt, so, ah, aber weißt du, das nimmt von deiner Arbeit die Freude weg. Also,
Voll.
ja, zumindest habe ich für mich entschieden, so, nee, also vielleicht können anderen damit besser umgehen und brauchen das auch, aber ich kann das nicht.
Und das finde ich so schwierig, weil wir alle darauf angewiesen sind, Geld zu verdienen auf irgendeine Art und Weise. Und gerade wenn du das politisch machst, verstehe ich ja, Leute müssen ihre Miete zahlen, muss ich auch. Also auf jeden Fall, du brauchst ja irgendwie eine Art von Aufträgen, um klarzukommen. Menschen haben Kinder, Menschen, wie gesagt, müssen Miete zahlen und so weiter. So diese materielle Grundsicherung. Ich verstehe, warum sich Leute eine Plattform aufbauen müssen, auf jeden Fall. Ich finde, es ist nur ein sehr großer Unterschied, ob ich politische Arbeit mache, um FollowerInnen zu kriegen, oder ob ich politische Arbeit mache, um meine Inhalte nach außen zu bringen und kriege dann FollowerInnen. So. Ich finde, es sind zwei verschiedene Sachen und genau, und der Grad an Bekanntheit hat nichts mit der Qualität der Arbeit zu tun. Da geht es um Vermarktung und Marketing und wenn Leute das gut können, dann müssen die Inhalte nicht mal so mega gut sein. Aber gleichzeitig gibt es so viele Projekte, die Leuten was geben, die so wichtig sind, wenn ich also genau die Folgen auch deines Podcasts gehört habe, war genau das Feeling da, was ich gehofft habe, mit Diasporasia mitzugeben, so dieses, okay, ich kann mit Leuten connecten. Und ich weiß, als wir die erste Fanmail bekommen haben mit Diasporasia, wo drin stand, danke, ich wusste nicht, dass es noch andere gibt wie mich, das hat mir die Welt bedeutet. Und diese eine Nachricht, hätte nur diese eine Person das gehört, die ganze Zeit über, und diese Nachricht geschrieben, das wäre mir genug gewesen. Genau das ist das, was ich irgendwie mit meiner Arbeit zumindest erreichen will, und da sind wahrscheinlich alle anders. Aber ich glaube, für die Art von Wandel, die ich irgendwie in der Welt hinterlassen will, mit dem kleinen bisschen, was ich machen kann, will ich das machen.
Und aber wie du auch gesagt hast, gute Inhalte auch kompetent nach außen zu tragen. Ich glaube, selten gibt es Menschen, die von Anfang an das einfach nur so machen wollen, so, sondern viele haben Ziele und oder machen aus guten Intentionen solche Arbeit, weil solche Arbeit, das ist ja, wird ja von niemandem bezahlt, ne? Also ich sage auch häufig, wir machen extra unbezahlte Arbeit, Aufklärungsarbeit, für die Schäden, die in der bezahlten Arbeitsstunden entstehen, weißt du? Das denke ich so. Manchmal so überlege ich mir so, das ist irgendwie absurd. Als
Ja,
wäre irgendwie so
total.
für manchen Leute irgendwie so ein Job wäre, so Müll zu produzieren und dafür Geld zu bekommen. Und dann wir kommen so als die unbezahlten, aber ein bisschen Teil von diesem Müll wegzuräumen. So.
Voll. Voll,
Aber
das.
zugleich, ne, also weil so viel einfach über Social Media passiert, sind wir auch darauf irgendwie hingewiesen. Und dann auch, genauso wie du gesagt hast, verliere ich auch manchmal so, warum habe ich damit angefangen? So, ne? Warum? So, und ich glaube, es tut gut, deshalb auch so ein Gespräch wie zwischen dir und Alice zuzuhören, so, ja, zu erinnern. Also für mich war das so, ach ja, stimmt, ja. Deshalb dickes, großes Dankeschön von mir.
Ja, sehr gerne, das freut mich so, dass Leute sich die Folgen mehrmals angehört haben, dass du gesagt hast, du willst dir das nochmal anhören. Das ist genau das, was ich machen will, diese tiefe Arbeit, die Menschen wirklich was mitgibt und nicht, was in diesem Algorithmus so schnell verschwindet und dann nicht mehr da ist. Das bedeutet mir einfach unfassbar viel, wenn Leute so mit meiner Arbeit umgehen, und dann ist mir auch gar nicht wichtig, ob das 10 oder 10.000 Leute sind, die das mitkriegen.
Ich bin fast fassungslos, dass du noch als ein Vorstandsmitglied beim Deutschen Bundesverband Trans wirkst.
Ja, Tage sind zu kurz.
Oder was sind die Themen, die Bundesverband Trans zurzeit am meisten beschäftigt und was sind die Ziele für die kommende Zeit?
Auch da bin ich noch gar nicht so mega lange drin. Ich bin Ende letzten Jahres im Oktober in den Vorstand gewählt worden und für mich galt es vor allem, das sogenannte TSG abzuschaffen. Das sogenannte Transsexuellengesetz, was seit 40 Jahren in Deutschland in Kraft ist, was das Leben von Transpersonen unfassbar schwierig macht, weil du, um quasi offiziell den Personenstand ändern zu können, durch super degradierende Gespräche durch musst, um quasi PsychologInnen zu beweisen, dass du trans genug bist. Mit absolut degradierenden Fragen und richtig viel Geld, tausende Euro oder über 1.000 Euro, die du für diese Gutachten bezahlen musst. Plus die Themen Transgesundheit, was die Krankenkasse übernimmt, ne, so in der Versorgung, also alles um Transmenschen, die das Mindestmaß an Würdigung, Anerkennung staatlicher Seite zu geben. Was das dann bringt, ist eine andere Frage, aber diese Anerkennung quasi, dass Menschen selbstbestimmt ihren Geschlechtseintrag wählen dürfen. Das war für mich ein wichtiges politisches Ziel. Der Bundesverband Trans macht da super wichtige Arbeit auf verschiedenen Ebenen, Community-Arbeit, reden mit PolitikerInnen und so weiter, um ein Selbstbestimmungsgesetz einzuführen. Und da bin ich auch, um viel zu lernen. Ich bringe da natürlich meine Kontakte, meine Perspektiven, meine zu versuchen, Fürsorge irgendwie als Themen reinzubringen mit allem, wie ich das irgendwie kann, aber auch zu lernen, wie das wirklich funktioniert, was wir als zivilgesellschaftliche Organisation machen können, um so ein schreckliches Gesetz abzuschaffen. Und da betone ich auch oft, dass Transkämpfe Kämpfe sind, von denen alle Menschen was haben, weil sie ein Selbstbestimmungsgesetz quasi auf vielen verschiedenen Ebenen braucht es das. Es müssen, also alle Menschen profitieren davon, wenn der Staat dir nicht vorschreibt, wer du zu sein hast. Und das TSG ist quasi ein Beispiel dafür, was es abzuschaffen gilt. Es gibt sehr viele andere Gesetze, die es meiner Meinung nach abzuschaffen gilt. Und das war was sehr Konkretes. Und dann wurde ich gefragt, ob ich da in den Vorstand gehen will und habe gedacht, ich mache das jetzt.
Ich frage immer mein Gegenüber am Ende der Folge, wovon sie träumen. Und bei dir würde ich vielleicht fragen, wie sollte die Welt aussehen nach deiner Wunschvorstellung? Also, wir haben ja heute darüber gesprochen, dass du vor allem Wandel hinter dir lassen möchtest. Und wie wird dann die Welt aussehen? Das möchte ich von dir hören.
Schwierig. Ich glaube, es gibt so viele Arten, wie die Welt aussehen wird, wie es halt so Communities und Gemeinschaften gibt. Da braucht es individuelle Antworten. Ich habe da keine, sondern versuche das zu tun, was den Menschen um mich herum gut tut und irgendwie mich da nicht so wichtig zu nehmen. Ich glaube, wovon ich träume, ist eine Welt, in der Menschen Verbundenheit und Beziehungen zueinander reflektieren und ernst nehmen. Also Verbundenheit und Verortung von beispielsweise politischen Kämpfen. Ich bin nicht die erste Person, die das macht. Auf gar keinen Fall. Ich habe nichts neu erfunden. Ich knüpfe immer an den Kämpfen an, die vor mir kamen, an den Gruppen, die vor mir kamen. Also das heißt, mich zu reflektieren, in welcher Linie steht meine politische Agenda quasi. Ich würde allen KommunistInnen quasi dann auch ans Herz legen, Cedric Robinson zu lesen und zu sehen, dass rassifizierte Menschen das erste Proletariat quasi sind, also auf so einer polittheoretischen Ebene zu gucken, wo stehe ich und wen stelle ich in die Mitte meines Kampfes. Das heißt aber auch für mich Essen beispielsweise darüber nachzudenken, was ich koche, wo kommt es her, eine Recherche zu machen, meine Mom zu fragen, wie hast du das gelernt? Einfach Wissen darüber zu kriegen, quasi über das, was ich gerade mache, meine Beziehung zu reflektieren, mir mit den Leuten, mit denen ich enge Beziehungen führe, Gedanken darüber zu machen und wirklich im Austausch darüber zu sein, wie wir miteinander sind, zum Beispiel. Also, was ich sagen will, ist, sich Zeit nehmen, um die Verbindung zu erkunden. Und ich glaube, das ist schon was, was dem Kapitalismus sehr widerstrebt, weil du immer ja am Rennen bist. Von der Architektur quasi, die wenig Platz lässt, um sich in der Stadt beispielsweise aufzuhalten. Wir sind ja in Köln, wenn du mal an diesen Rheinauhäfen bist am Hafen, da haben sich ja Leute Gedanken gemacht, wie der Platz so ungemütlich sein kann, wie es geht, damit da Leute nicht chillen. Mhm. Also Kapitalismus stiehlt uns die Zeit, irgendwo zu verweilen, in Gemeinschaft zu bleiben und Verbindungen zu erkunden. Und ich glaube, wenn du dir nämlich Gedanken drüber machst, wie, wo kommt das, was ich kaufe, her? Wie sind die Bedingungen, unter denen ich meine Arbeit gerade mache? Dann wird Menschen ganz schnell klar, dass es einen Wandel braucht, dass es so nicht weitergeht. Und ich glaube, die Zukunft, von der ich träume, ist eine, wo Verbindungen erkundet werden, wo Menschen sich Zeit dafür nehmen zu gucken, wo kommt das her, wie stehe ich da in Verbindung zu und wie kann ich da möglichst gut mit umgehen, so dass es mir gut tut, aber auch den Menschen um mich herum. So. Mhm. Also Zeit nehmen, drüber nachzudenken, was machen wir da eigentlich?
Danke, Kuso, dass du heute an diesem Samstag Zeit genommen hast, mit mir zu reden und deine Gedanken, deine Erinnerungen mit mir zu teilen. Und ich habe mich sehr gefreut, mit dir endlich gesprochen zu haben. Ich wünsche dir gute Gesundheit und viele schöne Begegnungen für dieses Jahr.
Vielen Dank für die Einladung. Ich kann gar nicht glauben, dass Menschen daran interessiert sind, wer ich bin, weil das fühlt sich so random an, dass ich einfach eine random Person bin. Und vielen Dank für das Interesse, für die Anfrage und für die Arbeit, die du hier machst, für Queer Asians in deutschsprachigen Ländern. Das ist so wichtig und so schön. Danke dir für die Arbeit.
Danke dir. Wir bleiben dann im Kontakt. Tschüss.
Tschüss.